Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
Lass uns über Politik reden und wir wollen natürlich über die Bundestagswahl reden heute.
Ja, das ist natürlich im Moment eine super spannende Zeit. Wir sind jetzt wirklich ganz unmittelbar vor der Bundestagswahl. Also wir haben immer so ein paar Tage, wie soll man das nennen, so ein paar Tage notwendige Verzögerung quasi technischer Art zwischen Aufnahme und Ausstrahlung. Das ist normalerweise bei Themen ganz unproblematisch, aber diesmal haben wir gedacht, legen wir das doch mal offen, weil wir wissen ja nicht, was in den nächsten Tagen noch passiert, bis wir diese Folge hier on air geben. Also wenn was total Umstürzendes passiert, dann kommt sie natürlich erst gar nicht on air, aber vielleicht ist auch das ein oder andere passiert noch zwischendrin, wo ihr als Hörer vielleicht denkt, okay, das hätten sie auch noch berücksichtigen können. Also falls das passieren sollte, dann liegt es an diesen paar Tagen, die eben notgedrungen immer zwischen Aufnahme und Ausstrahlung liegen.
Wir wollen jetzt die Gelegenheit auch nutzen, das, was ja dann doch an deutlicher Dynamik im Bundestagswahlkampf dann entstanden ist, mal etwas einzuordnen.
Dann schauen wir mal, was wir vielleicht noch hinter den Kulissen entdecken, was nicht schon durch alle Medien gegangen und trotzdem veröffentlichungsfähig ist.
Und mich interessiert natürlich auch, wie du als CDU-Mann dann vor allen Dingen die Rolle der CDU und das, was es denn so heißt, was jetzt passiert ist, was es heißen könnte, wenn du das irgendwie mir versuchst ein bisschen zu erklären. Ich bin da echt hin und her gerissen, was da gerade so passiert. So, wir meinen natürlich das, was Chaoswoche genannt wird im Bundestag. Also ausgelöst durch Aschaffenburg und dann die sich fast überschlagenden Ereignisse. Wie schätzt du das ein? Mich interessiert natürlich, ist das Strategie, ist das Wahlkampftaktik oder ist es losgelaufen und weiter gestolpert, was da so jetzt hinter uns liegt?
Ja, sagen wir es zunächst mal so, also nehmen wir mal den Anfangspunkt, das war natürlich Aschaffenburg. Und das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie in einer natürlich so schnelllebigen und aufgeheizten Wahlkampfatmosphäre Veränderungen der äußeren Umstände, und das war ja nun wirklich ein externer Faktor, mit dem keiner gerechnet hatte, der einfach von außen reingeplatzt wird, wie die durchaus auch die Dinge durcheinander bringen können oder auch mal vor überlegte Strategien mindestens teilweise über den Haufen werfen können und dann natürlich entsprechend kurzfristige Reaktionen erzwingen, die man als taktisch bezeichnen kann, aber die eben auch einfach mal aus der Situation heraus entstehen. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber in diesem Fall ist es wirklich geradezu exemplarisch passiert. Denn, das kann ich, glaube ich, sagen, ohne irgendein Geheimnis zu offenbaren.
Erzähl ruhig Geheimnisse.
Ja, aber man findet es an der einen oder anderen Stelle, aber es ist jetzt auch nicht so offenkundig, weil in den Sitzungen sitzen die Leute ja dann doch nicht dabei. Die CDU, also wir in der CDU, hatten absolut nicht vorher einen Migrationswahlkampf zu führen. Sondern im Gegenteil, es war noch Anfang Januar die ganz klare Strategie, auch in den Gremien besprochen. Unsere Hauptthemen sind Wirtschaft und innere Sicherheit. Das sind die Themen, die mit der CDU assoziiert werden. Das sind die Themen, wo wir stark sind, wo wir Handlungsbedarf sehen, wo wir unsere Kompetenz unter Beweis stellen. Und Migration müssen wir natürlich adressieren, aber wollen wir auf keinen Fall in den Vordergrund schieben, damit es eben nicht bei anderen Kräften einzahlt. Und das hat nach Aschaffenburg zweifelsohne nicht mehr so funktioniert. Es war, glaube ich, auch diese besondere Monstrosität der Tat. Nicht einfach nur ein Verrückter, der herumläuft und Leute umbringt, das hatten wir jetzt leider schon häufiger, sondern ich meine, mit dem Messer auf ein zweijähriges Kind loszugehen, also das sprengt, glaube ich, einfach jedes Vorstellungsvermögen eines halbwegs normalen Menschen.
Okay, ich glaube, das können alle nachvollziehen, dass das dann auch dazu geführt hat, dass Merz gesagt hat, jetzt reicht's. Da sind, glaube ich, auch die meisten noch mitgegangen.
Genau, auch weil es halt mal schon Taten jetzt nicht in dieser fürchterlichen Form, aber schon vergleichbare Taten eben auch schon vorher gab. Wäre das jetzt die allererste gewesen, hätten wir auch alle fassungslos davor gestanden und gedacht, okay, also das haben wir irgendwie so einen Blitz aus heiterem Himmel erlebt. Aber ja, wenn es eben dann die fünfte, sechste Tat ist, die sich in so eine Kette einreiht, dann kommt eben der Punkt, wo man sagt, also Moment mal, lernt ihr eigentlich da was draus? Tut ihr eigentlich irgendwas? Oder wiederholt ihr eben die immer gleichen Betroffenheitsrituale?
Was denkst du, wäre das, wenn kein Wahlkampf gewesen wäre, anders gewesen?
Schon, weil natürlich der Wahlkampf halt auch eine sehr schnelle Reaktion erzwingt. Also in einer Zeit ohne Wahlkampf hätte man vielleicht auch gesagt, also jetzt trauern wir erstmal ein paar Tage mit den betroffenen Menschen und dann fangen wir mal eine Diskussion über mögliche politische Konsequenzen an. Aber ja, zwei oder drei Wochen vor dem Bundestagswahltermin ist es auch schwer zu sagen, jetzt sind wir mal alle drei, vier Tage ruhig und trauern und dann reden wir mal weiter. Das lässt dann natürlich auch der mediale Druck in unserer Zeit, in Wahlkampfzeiten nicht zu.
Okay. Wie ist deine Sichtweise auf diesen Trump-Style? Also wie man dann sagt, so jetzt muss mal was passieren, ist ja dann immer noch eine offene Frage. Also mit Trump-Style meine ich, wirklich sagen, so, jetzt reicht's. Und am ersten Tag, wenn ich dann Kanzler bin, wenn ich hoffentlich gewählt werde, dann setze ich das, das und das durch. Mir geht's um die Art und Weise, dann mit Richtlinienkompetenz zu kommen, wo sofort sich alle, die davon was verstehen, draufstürzen. Dann sagt, alles Quatsch, ist für den, ist gar nicht richtig, ist kein Präsident, er hat nicht diese Möglichkeiten, wie der amerikanische Präsident halt hat.
Ja, und es gibt schon noch einen wesentlichen Unterschied zum Trump-Style. Also der Trump braucht kein äußeres Ereignis, um dann irgendwie loszuschlagen. Das erleben wir im Moment. Ich meine, nimmt ja auch die nichtigsten Dinge zum Anlass oder braucht gar keinen Anlass, um wieder irgendwelche Ideen in die Welt zu setzen. Ich glaube, es ist deswegen vor allem mit Amerika nicht vergleichbar, weil wir halt jetzt in Deutschland eine Vorerfahrung haben. Das ist sozusagen das Erbe auch der Ampel, was die Menschen der Ampelregierung ja vor allem anlasten. Ich meine, man kann inhaltlich über viele politische Maßnahmen auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich war natürlich auch mit den meisten nicht einverstanden, was die Ampel gemacht hat. Aber was eigentlich das Schlimmste war im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, war doch, dass man das Gefühl hat, die streiten ewig, die kriegen nichts gebacken. Die treffen keine Entscheidung. Wenn sie eine treffen, wird sie die Woche drauf wieder revidiert. Die reden sozusagen immer nur drumrum und kriegen aber nichts auf die Reihe. Es passiert nichts. Und das kombiniert mit dieser schrecklichen Tat, das war, glaube ich, der Auslöser zu sagen, also wir müssen den Menschen jetzt zeigen, dass wir nicht nur folgenlos reden, sondern dass auch wirklich etwas passieren wird, weil sonst gehen sie zu denjenigen, die ihnen versprechen, wenn wir dran kommen, dann wird schon was passieren.
Was ich meine, Merz sagte, also sobald ich die Möglichkeit habe, mache ich was, sondern quasi sagt, ich entscheide am ersten Tag, weise ich quasi Innenminister, Innenministerin an oder was weiß ich, was er sich darunter vorstellt, plus egal mit wem. Darauf will ich hinaus. Das meine ich mit Trump-Style. So dieses, ich entscheide das jetzt und das wird durchgesetzt. Der Rest ist mir egal und mit wem erst recht.
Ja, aber gut, das ist, wenn man so will, natürlich eine Vorfestlegung auch für eine mögliche Koalition.
Okay.
Also es ist schon relativ klar, also jetzt mal immer gesetzt den Fall, wofür ich natürlich arbeite, aber das weißt du und wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass die Union auch wirklich diese Wahl erfolgreich bestreitet und Friedrich Merz Bundeskanzler wird. Und wir haben, dann wird es ja im Zweifel Koalitionsverhandlungen geben und da ist natürlich die Festlegung jetzt die, also zumindest mal diesen Fünf-Punkte-Plan, den er eben vorgestellt hat, nach dem Motto, das werde ich an Tag 1 als Bundeskanzler machen. Das wird etwas sein, was ein Koalitionspartner wird, in Anführungszeichen, schlucken oder mitgehen müssen. Sonst wird es keine Koalition geben können. Der wird dann wahrscheinlich einen Preis dafür an anderer Stelle fordern. Aber diese Punkte, die Merz sozusagen jetzt als Pflock in die Landschaft gesetzt hat, die wird jeder, der mit uns koalieren will, mitgehen müssen.
Dann ging es ja weiter. Leicht hätte man sagen können, du weißt, dass ich da echt aufgeregt und empört war in der Zeit. Das reicht doch eigentlich.
Das ist eigentlich eine gute Kombination jetzt für unseren Podcast. Also ich habe mit dir ein CDU-Mitglied, das irgendwie gar nicht gut findet, was da gelaufen ist. Und ich habe ja einige Gespräche dieser Art auch in den letzten Tagen geführt, um eben auch Menschen wie dir das zu erklären. Und haben wir gesagt, dann können wir es doch eigentlich auch mal probieren, ob das öffentlich geht.
Also die Entscheidung ist, im Bundestag zum Thema zu machen und zwar an zwei Stellen sogar. An dem Mittwoch, in dem besagten, in dem dann der Antrag, Entschließungsantrag oder so, hilf mir, eingebracht wurde und das ja quasi wirklich diesen Chaos-Eindruck und hinzu, es ist was zerbrochen und Brandmauer ist gefallen und so weiter geführt hat. Aus meiner Sicht ist der Mittwoch das genau. Dann kam der Freitag noch, wo dann
eine Mehrheit dafür.
Dann der Freitag noch, wo letztlich, dass eine ähnliche Situation entstanden ist und dann eben über ein Gesetz abgestimmt werden sollte, das mildere Forderungen als diese 5 Punkte enthalten hat und ja auch nicht neu eingebracht war, sondern aus dem Ausschuss dann schon kam. So, diese Woche meine ich, also warum, wie hat Robin Alexander das formuliert? Ich glaube, er hat gesagt, warum diese zweite Frage, die die CDU damit verknüpft hat, und damit meinte er die Frage mit AfD-Mehrheiten schaffen oder eben nicht. Und das, ja, das ist das, was mich auch ratlos hat da beobachten lassen. Warum musste es das noch geben? Hätte dann, um zu sagen, ich ändere aber was, das, was wir vorher besprochen haben, nicht gereicht.
Also lasst uns erstmal parlamentarisch auseinandernehmen. Du hast eben gerade schon selber gesagt, nehmen mal den Freitag, weil das die einfachere Variante ist. Im Freitag wurde über einen Gesetzentwurf beraten. Du sagst selber, der diese 5 Punkte nicht enthielt, weil der ja schon lange vorher im Bundestag eingebracht worden war. Und weil der eben auch im Ausschuss schon beraten worden war. Übrigens auch im Ausschuss CDU und AfD für diesen Entwurf gestimmt haben, was keinen Menschen interessiert hat, weil es damals die Ampel halt als Regierung noch gab. Dann gibt es die alte Regel, in der Opposition gibt es keine Koalition. Jede Oppositionsfraktion bringt ein, was sie für gut und richtig hält. Und wer mitstimmt, ist egal. Ist ja auch im Ergebnis in aller Regel egal, weil ja normalerweise eine Regierungsmehrheit dagegen stimmt. Das war jetzt halt nicht mehr gegeben, weil die Regierungsmehrheit nicht mehr da war. Aber der Gesetzentwurf war als solcher im Verfahren. Und insofern hätte es gar keine Möglichkeit gegeben, zu verhindern, dass der am Freitag auf die Tagesordnung kommt.
Der muss doch aber irgendwie nochmal neu auf die Tagesordnung von irgendwie.
Oder, ja, aber das kann ja jede Fraktion verlangen.
Und wer hat das verlangt?
In diesem Fall hat es die CDU verlangt, aber natürlich mit dem Hintergrund, dass sie gesagt haben, wenn wir es nicht machen, setzen die AfD auf die Tagesordnung und sollen wir dann gegen unseren eigenen Gesetzentwurf stimmen, der aber auf Initiative der AfD auf die Tagesordnung kommt. Das geht gar nicht. Deswegen war der Gedanke, ihn dann selber auf die Tagesordnung zu setzen. Aber wie gesagt, das war einfach ein parlamentarischer Prozess, der schon am Laufen war. Der auch, wie gesagt, solange es die Regierungsmehrheit noch gab, überhaupt kein Aufsehen erregt hat und der eigentlich nur zu seinem logischen Ende geführt worden ist. Übrigens ja witzigerweise auch zu dem Ende, dass er im Ergebnis abgelehnt worden ist. Also das Ergebnis war es gleich, als wenn es die Regierungsmehrheit noch gegeben hätte. Und dann wäre das auch völlig, also wäre völlig unterm Radar durchgeflogen.
Warum ist er abgelehnt worden? Weil aus der eigenen CDU-Fraktion nicht gerade wenige nicht dafür gestimmt haben und von der FDP. Ja. Das ist ja nun nicht Business as usual, oder?
Nee, das ist richtig. Deswegen kommt ja auch die Chaos-Schlagzeile her, nach dem Motto, eigentlich die normale Geschlossenheit der fraktionellen Abstimmung war dann auch nicht mehr
gegeben. Ey, aber sorry, richtig. Weil du mir gerade so hätte sich keiner drüber aufgeregt. Das ist ja ganz normal. Das wäre halt abgelehnt worden. Also so ganz normal. Können wir uns darauf einigen? So ganz normal und klassisch war die Situation nicht.
Ja, ist schon richtig, weil es eben die Regierungsmehrheit nicht gab, weil sich eine Zufallsmehrheit ergeben hat. Mhm. Aber trotzdem hätte man diese Abstimmung nicht wirklich vermeiden können. Das heißt, die Diskussion konzentriert sich darauf, musste dieser Entschließungsantrag am Mittwoch noch sein. Mhm. Weil der wurde in der Tat neu eingebracht. Das ergab sich ja aus dem 5-Punkte-Plan. Und da wusste man ja in der Tat schon, als man ihn eingebracht hat, dass die Regierungsmehrheit dagegen nicht mehr existiert. Deswegen ist das eigentlich der einzige Punkt, über den man richtigerweise diskutieren kann.
Und wie ist denn deine Position dazu?
Ich weiß, dass wir das, dass das in eigentlich allen Gremien, die sich damit beschäftigt haben, sehr viel hin und her gewendet worden ist. Und es sind quasi zwei Denkmodelle oder zwei mögliche Szenarien, die sich da gegenüberstanden. Das eine Szenario war, ja, wir bringen das ein. Wie gesagt, eigentlich normales Geschäft einer Oppositionsfraktion, aber mit dem Gedanken im Hinterkopf, es könnte sich eine Zufallsmehrheit unter Einschluss der AfD für diesen Antrag bilden und wollen wir das in Kauf nehmen, das ist auch das, was dann am Ende passiert ist. Das alternative Szenario wäre gewesen, wir bringen nichts ein, da war aber die Befürchtung dahinter, dann nimmt sich die AfD einfach den 5-Punkte-Plan, schreibt daraus einen Antrag, bringt diesen Antrag ein und dann ist die CDU auch wieder, wie es am Freitag bei dem Gesetzentwurf sowieso gewesen wäre, in der Situation, plötzlich ihre eigenen Forderungen abzulehnen oder ihnen jedenfalls nicht zuzustimmen, weil sie, in Anführungszeichen, von der falschen Seite eingebracht worden sind. Und jetzt wieder in Wahlkampfzeiten. Die dahinterliegende Befürchtung war natürlich dann die, dass dann die AfD mit dem Finger auf die Union zeigen könnte und sagen könnte, seht ihr, der Merz hat da großspurig verkündet, was er alles machen wird. Und jetzt legen wir ihm den Antrag vor die Füße, der würde sogar eine Mehrheit finden im Bundestag. Und jetzt ziehen Sie doch wieder den Schwanz ein. Daran könnt ihr Bürgerinnen und Bürger sehen, die meinen das alles nicht ernst. Und diese Befürchtung war es, die am Ende Ärzte noch die Gremien dazu gebracht hat, zu sagen, nee, also das, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wir meinen das ernst. Auch auf die Gefahr hin, dass diesmal die Falschen mitstimmen und wir das danach am 23. Februar wieder reparieren müssen.
Nun zeigt ja die ganze Empörung, und Empörung ist sicherlich das falsche Wort, bis hin zu ja, Massendemonstrationen, dass das doch deutlich andere Dimensionen hat als, okay, wir haben es halt in Kauf genommen. Wie viel davon hat dich überrascht oder war das zu erwarten?
Also das war natürlich insofern zu erwarten, als ich meine, der Wahlkampf hat seine Gesetzmäßigkeiten auf beiden Seiten. Es war natürlich völlig klar, dass das auch für die linke Seite des politischen Spektrums das Mobilisierungsthema schlechthin werden würde. Und man hat ja auch jetzt gesehen, auch in den letzten Tagen, dass gar nicht mehr über die Sache diskutiert worden ist, was wäre jetzt in der Sache gut und richtig, sondern nur noch über die Frage, darf man sozusagen so einen Antrag einbringen, wenn die Falschen zustimmen, oder darf man das nicht, und was bedeutet das für mögliche Zusammenarbeitsszenarien und so weiter. Weiter und so fort. Und natürlich ist das übrigens, wenn ich einer der linken Parteien angehören würde, würde ich das genauso machen. Also das, es gibt nichts, womit man seine eigenen Leute besser auf die Straße bringen kann. Und deswegen war natürlich klar, dass die das auch entsprechend ausschlachten würden. Das ist übrigens auch nicht illegitim. Das ist eben auch Wahlkampf.
Okay. Was sagst du zu den prominenten Austritten? Was sagst du dazu, dass sich unsere ehemalige Kanzlerin, seitdem sie es nicht mehr ist, in nichts irgendwie eingeschaltet hat, außer hier? Zeigt das nicht doch, dass wir hier über etwas mehr reden als über Wahlkampfinstrumentalisierung?
Also diese Frage kann zwar im Endergebnis nur Angela Merkel selbst beantworten, aber ja, wir müssen natürlich sehen, in diesem Migrationsthema ist vielleicht die deutlichste Abkehr der CDU oder der Union von einer vorher betriebenen Politik. Ich würde sagen, den allermeisten, man verändert seine politischen Meinungen immer oder die Einstellungen, auch wenn sich die Verhältnisse ändern. Aber dass es so eine grundsätzliche Umkehr der Position gibt, das ist ja doch schon relativ selten. Das ist eigentlich in der Migrationspolitik im Verhältnis zu Angela Merkel 2015, wir schaffen das, ist das schon sehr deutlich merkbar. Weil Merz sagt ja nun ausdrücklich, wir schaffen das nicht. Und deswegen muss sich etwas ändern. Und ich glaube, man kann emotional nachvollziehen, dass natürlich die frühere Kanzlerin das nicht gut findet, dass sie sozusagen an dieser Stelle ja auch implizit das, was sie damals verantwortet hat, für falsch erklärt wird. Ob man das dann unbedingt so in die Öffentlichkeit tragen muss, das ist jetzt auch eine Frage von Parteiloyalität. Da sind auch viele Menschen in der CDU nicht glücklich drüber und finden das auch kein gutes Verhalten, was jetzt, wie gesagt, keine Kritik an der Position der Sache ist.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, geht es jetzt um die Umkehr der Richtung, wohin die Migrationspolitik der CDU geht, oder geht es um die Zusammenarbeit, Annäherung, name it, an die AfD? Also ging es ihr, hast du den Eindruck, es ging ihr darum, nee, ich war ja, wir schaffen das und ich will nicht, dass die CDU sagt, wir schaffen das nicht. Ging es ihr nicht um das Fallen der Brandmauer?
Ich weiß nicht, ob man das gerade in ihrem Fall trennen kann. Wie gesagt, Angela okay. Merkel kenne ich persönlich dafür leider nicht gut genug. Oder eigentlich gar nicht wirklich persönlich. Ich glaube schon, dass es ist jedenfalls meine psychologische Erklärung, dass das schon auch zu einem wesentlichen Teil diese grundsätzliche Abkehr von ihrer Politik war. Und ich meine, wir treffen ja heute auch für viele Menschen, die ihm einfach erklären, so nach dem Motto, also Angela Merkel, das war von Anfang an grundfalsch, wo ich auch mal sage, so gemach, ne? Die Situation 2015 war einfach eine andere. Und es war eine große humanitäre Geste und sie war damals auch davon überzeugt, das sei an dieser Stelle gut und richtig, und wir hatten einfach die Erfahrungen nicht, die wir in den letzten 10 Jahren gewonnen haben. Und im Nachhinein ist man immer schlauer und kann leicht richten. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der die Position auch von 2015 auch heute noch aus der damaligen Sicht heraus verteidigt, aber auch der Ansicht bin, dass man das heute grundlegend anders machen muss. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die Menschen, die sagten, das war schon damals falsch und ist immer falsch geblieben. Und es gibt auch die Menschen, die sagen, das war damals richtig und wäre heute noch richtig. Also das Spektrum ist weit.
Hat sich denn aus deiner Sicht etwas Entscheidendes getan in Bezug auf Brandmauer zur AfD?
Nein, etwas Entscheidendes hat sich nicht getan. Aber da muss ich sagen, das ist jetzt auch mein ganz persönliches Vertrauen in Friedrich Merz, aber auch das Vertrauen in unsere Partei. Und jetzt erzähle ich dann doch mal aus dem, was im Fernsehen vielleicht nicht so rüberkommt. Du hättest den Parteitag am 3. Februar erleben müssen, unmittelbar danach. Der natürlich ein Parteitag der Solidarität mit Friedrich Merz, was ja auch klar, 3 Wochen vor der Bundestagswahl muss sich eine Partei so aufstellen. Aber Friedrich Merz hat auch in seiner Rede auf dem Parteitag nicht nur sein Verhalten nochmal erläutert, sondern vor allem auch nochmal wirklich glasklar gesagt, ich will mit diesen Typen nichts zu schaffen haben, ich werde mit denen niemals zusammenarbeiten, die werden in keiner Weise in irgendeiner Form an Entscheidungen oder an meiner Regierung oder sonst was beteiligt werden. Und dafür gab es frenetischen Beifall vom ganzen Parteitag. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass in der CDU, also wirklich über das gesamte innerparteiliche Spektrum hinweg, eine absolute Klarheit darüber besteht, wir haben mit diesem Laden da rechts nichts zu tun.
Es sei denn, das Thema ist so wichtig, dass man sagt, dann nehmen wir es halt in Kauf. Das ist ja der Punkt, wo jetzt das Vertrauen bröckelt, wo jetzt Sorge besteht. Wie verlässlich ist es denn? Ich glaube ihm persönlich das auch, ich kenne ihn überhaupt nicht, aber für mich wirkt das absolut authentisch und ich habe da mir die Rede auch angehört. Nichtsdestotrotz, wenn denn hier dieser Vorfall Aschaffenburg und dieses Jetzt reicht's ausgereicht hat, um das diese Mehrheitsbeschaffung mit der AfD in Kauf zu nehmen. Daher kommt ja das Gedankenspiel, was ist denn, wenn das Nächste, was immer das auch ist, passiert, wo dann gesagt wird, ja eigentlich nicht, aber bei diesem Thema, das ist jetzt so wichtig, dann müssen wir jetzt halt.
Ich würde sagen, das ist kein Problem des Themas, das ist ein Problem der Rolle. Wir sind noch immer Opposition. Eine Opposition, die sich selber sozusagen einen Maulkorb umhängt und sagt, wir sagen jetzt nichts, damit wir keinen Beifall von der falschen Seite bekommen, verliert eigentlich den Anspruch darauf, Regierung sein zu wollen. Eine Regierung muss ganz anders handeln. Und deswegen bin ich mir auch absolut sicher und sage, eine CDU an der Regierung wird es niemals zu einer solchen Situation kommen lassen.
Und wie werden jetzt diese Austritte jetzt zum Beispiel von Friedmann oder so in der CDU diskutiert?
Ja, also sie werden natürlich bedauert, das ist klar, aber erstens ist jetzt nichts zu ändern und dann ist natürlich auch die Erfahrung, die wir machen, wir haben deutlich mehr Eintritte als Austritte seither, deutlich mehr in allen Gliederungen, in allen Vereinigungen, Verbänden. Und auch eine ungewöhnlich höhere Zahl an Eintritten, wobei natürlich das jetzt unmittelbar vor der Wahl.
Andere Parteien aber auch, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja, es ist ein Mobilisierungsthema. Es ist, aber es zeigt zumindest bei uns, dass die Austritte einzelner prominenter Persönlichkeiten jetzt nicht irgendwie Scharen von Leuten nach sich ziehen, die gleiche Konsequenz ziehen, sondern eigentlich im Gegenteil. Viele Leute sagen, oh, also hier zeigt mal jemand Kante und zeigt Entschlossenheit und denkt in der Sache das Richtige und dann schließe ich mich denen jetzt an.
Eine Frage noch zur AfD und dann würde ich auch echt gerne, wollen wir beide ja auch nochmal zu was anderem kommen. Dieses Dilemma, also entweder die AfD bringt es ein und die CDU ist in der Rolle, das müssten wir unsere eigenen Inhalte irgendwie ablehnen, das kann ja nicht sein, also bringen wir es ein. Ist ja beides das Ergebnis, dass die AfD sagt, super, wir haben hier das Heft in der Hand. Wir führen sie vor, wie auch immer. Entweder wir zeigen auf sie, sag, guck mal, die meinen das nicht ernst, oder wir zeigen auf sie, guck mal, mit uns zusammen schafft ihr das. Ist ja eine doofe strategische Lage, die ja nicht aufhört.
Nee, aber liegt natürlich auch daran, wie wir die AfD einordnen und mit ihr umgehen, ganz generell in der Politik. Und das kann man eben machen mit einer Partei, die eine Randerscheinung mit wenigen Prozentpunkten ist. Das wird schwierig, wenn das eine rein quantitativ ernstzunehmende politische Kraft ist.
Also alles abhängig von der Mehrheit, die nach dem 23. entsteht.
Also das halte ich sowieso für das Wichtigste, dass wir nach dem 23. eine stabile Regierungsmehrheit haben. Und dann wird es auch diese Diskussion in den nächsten 4 Jahren nicht mehr geben. Das Ganze ist ja, also ich will jetzt nicht die Ampel am Ende für alles verantwortlich machen, aber trotzdem, das Ganze konnte überhaupt nur entstehen, weil sich die Ampel im Chaos aufgelöst hat. Und das Wichtigste ist, dass wir nach dem 23. Februar wieder stabile Verhältnisse bekommen. Und dann können wir die Radikalen auch wieder für alle sichtbar dahinstellen, wo sie hingehören, nämlich an den Rand des politischen Spektrums.
Da sind wir, glaube ich, ganz dicht beieinander. Das einmal überhaupt, dass wir die Situation haben, dass wir gerade keine Regierung mit Mehrheit haben. Plus, sorry, dass die gleichen Figuren, die das mit ihrer Inkompetenz gegen die Wand gefahren haben, als wäre nichts gewesen mit ein paar Phrasen, wieder da sind. Und zwar alle drei.
Ja, eben, das ist ja der Punkt. Einer oder zwei davon hätten vielleicht noch gesagt, okay, alle drei, das ist schon bemerkenswert in der Tat. Ziehe ich dann nochmal Friedrich Merz aus der Generaldebatte, der sagt in der Wirtschaft, sie sind wie Manager, die das Unternehmen gegen die Wand gefahren haben und jetzt den Anteilseignern sagen und sagen, sorry, das tut uns leid, das war nichts, aber schenkt uns nochmal das Vertrauen, beim nächsten Mal kriegen wir es besser hin.
Ja, also bei der SPD haben wir eine gewisse Chance, wenn die jetzt nicht gut abschneidet, dass dann Scholz wirklich weg ist. Ich weiß gar nicht, ob er das selber erklärt hat oder ob er dann weggemacht wird, ich weiß es nicht. Aber Lindner und Habeck.
Das passiert automatisch.
Ja, aber Lindner und Habeck nicht, da habe ich nicht den Eindruck.
Ich würde auch sagen, also wenn die FDP überhaupt reinkommt, wenn sie nicht reinkommt, dann glaube ich, ist das auch das Ende von Christian Lindners politischer Karriere. Also der Einzige, wo wir ziemlich sicher darauf wetten können, dass er uns weiter erhalten bleibt, ist Robert Habeck.
Jetzt mal weg zu der Migrationspolitik. Ist ja auch irgendwie wieder ein bisschen dramatisch, dass nun dieser Mittwoch, ausgerechnet auch noch der Mittwoch war, wo die katastrophalen nächsten, hilf mir, Wirtschaftsprognosen veröffentlicht wurden. Ja. Also in diesem Chaos dann solche katastrophalen Meldungen untergegangen sind, die CDU mit Sicherheit ansonsten sehr zur Bühne oder auf die Bühne des Wahlkampfes geholt hätte. Oder was genau ist jetzt, also ist so dramatisch passiert, was genau würde die CDU sofort anders machen und was hätten wir davon? Vielleicht aber auch ein Blick, wie viel Anteil hat denn die alte CDU daran, dass es so katastrophal ist? Was sagst du zu diesen Vorwürfen?
Naja gut, wir haben natürlich alle miteinander versäumt in den guten Jahren, als in den 10er Jahren, ich sag mal, die Wirtschaft brummte und alles super lief, uns sozusagen für den nächsten mageren Zyklus zu rüsten. Das ist aber auch politisch unglaublich schwer durchsetzbar, weil wenn, wie gesagt, alles rosig aussieht, dann also den Menschen zu sagen, wir müssen aber trotzdem den Gürtel enger schnallen, weil es kommt irgendwann bestimmt wieder anders, ist sehr schwer vermittelbar. Und im Übrigen, die CDU hat ja auch immer eine Koalition regiert, also ja, auch ein Koalitionspartner, glaube ich, sehr schwer vermittelbar gewesen. Aber ja, natürlich gibt es Versäumnisse, die auch weiter zurückreichen als die drei Jahre der Ampel. Wenn wir beispielsweise an unsere Infrastruktur, an den Zustand unserer Infrastruktur denken, das sind Dinge, das oder an den Zustand unserer Bundeswehr, das sind Dinge auch schon vor der Ampel falsch gelaufen. Mit der Ampel sind sie dann halt nur richtig falsch gelaufen. Und dadurch wurden sie halt auch für jeden offenkundig sichtbar und haben sich natürlich auch deutlich verschlimmert. Also ich meine, wenn man sich die Situation vor Corona, also 2019 anschaut, die beiden Corona-Jahre 2021 kann man ja nicht wirklich zählen. Also wenn man sich die Situation 2019 anschaut und sich die Situation jetzt anschaut, dann muss man schon feststellen, eine so dramatische Verschlechterung der Wirtschaftslage hat es in der Geschichte der Bundesrepublik auch selten gegeben. Da spielen natürlich auch externe Faktoren eine Rolle. Klar, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war natürlich schon auch ein wesentlicher Faktor. Aber man kann auch wirklich sagen, so wirtschaftspolitisch hat die Ampel so gut wie alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann. Das wird sich auch nicht gar nicht in 100 Tagen reparieren lassen. Aber ich glaube, es geht darum, überhaupt mal wieder ein Aufbruchssignal zu senden, dass die Regierung sagt, erstens, wir haben es verstanden und zweitens, wir packen das auch an und wir rücken jetzt mal wieder die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in den Vordergrund und was dafür getan werden muss. Und das erhoffe ich mir sehr, weil ich glaube, das ist das Zeichen, auf die alle in der Wirtschaft oder auf das alle in der Wirtschaft sehnsüchtig warten.
Und was sagst du zu dem Vorwurf, alles, was so im Wahlprogramm der CDU steht, ist null gegenfinanziert? Alles schöne Schlösser, die da, Wunschschlösser, die da gemalt werden.
Also es gibt eine einfache Rechnung. 1% Wirtschaftswachstum bringt uns ungefähr einem Bruttosozialprodukt von roundabout 4 Billionen, bringt uns ungefähr 40 Milliarden. Davon Steuereinnahmen so zwischen 10 und 15 Milliarden Euro. Das heißt, wenn es uns gelingt, die Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zu führen, dann finanzieren sich auch viele Dinge von selbst. Das ist übrigens die Erfahrung der 10er Jahre gewesen. Als ja die Steuereinnahmen ständig über den Prognosen lagen, weil die Wirtschaft florierte, das Wachstum blühte und wir überhaupt keine Probleme hatten, Dinge zu finanzieren. Wir hätten da zum Beispiel mehr Geld in Investitionen stecken müssen. Wir haben zu viel in konsumtive Dinge gesteckt. Das wissen wir heute im Nachhinein auch. Aber Finanzierung war so von 2015, 16 bis 2019, 20 Corona beiseite gelassen, überhaupt kein Problem. Und wenn es uns gelingt, wieder auf einen solchen Wachstumspfad zurückzukommen, werden wir auch weiter kein Finanzierungsproblem haben. Worüber man wird reden müssen, ist, wie man sozusagen die Zwischenphase finanziert. Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Steuerreform, die versprochen ist, also im Wahlprogramm der CDU, von der wir auch schon gesagt haben, die kommt dann in vier Schritten, 36, 27, 28, 29, weil sie auf einen Schlag einfach nicht zu verkraften ist. Also das ist natürlich die erste Möglichkeit zu sagen, wir haben einen Plan, wir legen den Plan schon mal in allen Details dar, damit jeder weiß, was auf ihn zukommt. Aber wir können ihn nur schrittweise umsetzen, weil es ansonsten einfach nicht zu leisten ist. Und trotzdem wird man über die Steuerausfälle, die dadurch kurzfristig entstehen, wird man über deren Finanzierung reden müssen. Aber langfristig muss sich das tragen, weil ansonsten würde die ganze Maßnahme ja keinen Sinn machen.
Und die Prognose ist, das gelingt trotz erhöhten Ausgaben für die Rüstung oder für die NATO, diese 3-5%-Debatte, trotz dem, was Trump tut und das Androhen von Zöllen und so weiter. Welchen Einfluss wird das haben? Wird das alles trotzdem funktionieren?
Also natürlich, was Herrn Trump noch für Maßnahmen einfallen und was die Konsequenzen sein werden, das kann man nur bis zum gewissen Grade antizipieren, weil der Mensch ist ja einfach nicht berechenbar. Das ist ja auch Strategie bei ihm. Also da werden wir bis zum gewissen Grade nehmen müssen, was kommt. Aber wir können ja auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und sagen, jetzt warten wir erstmal die 4 Jahre Trump ab und danach sehen wir mal weiter. Was die andere Frage angeht, also natürlich müssen wir auch die Ausgaben überprüfen. Ganz klar. Ich meine, wir haben natürlich immer das große Beispiel Bürgergeld, das ja auch seit es eingeführt worden ist, in den Kosten einfach explodiert ist auf mittlerweile an die 50 Milliarden Euro. Das sind immense Summen. Wir wollen eine neue Grundsicherung einführen und die muss natürlich auch mit geringeren Ausgaben einhergehen. Und so muss man noch viele andere Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Auch viele Subventions- und Förderprogramme, die sind auch explodiert in den vergangenen Jahren. Auch muss man ehrlicherweise sagen, schon vor der Ampel. Und also wir werden ganz bestimmt die Ausgabenseite des Haushalts auch durchkämmen müssen. Die Verteidigung. Das ist nochmal ein Sonderproblem, weil es da wirklich darum geht, die Versäumnisse, muss man ehrlicherweise sagen, aus 30 Jahren jetzt wieder irgendwie wettzumachen. Das erfordert wahrscheinlich eine einmalige Kraftanstrengung, die auch nur mit einer außergewöhnlichen Sonderlösung zu machen sein wird. Also man hat ja schon die ersten 100 Milliarden für die Bundeswehr über so ein Sondervermögen finanziert. Wahrscheinlich wird man ein ähnliches Vehikel wiederfinden müssen. Aus dem laufenden Geschäft wird sich dieser Nachholbedarf nicht finanzieren lassen. Aber wenn es ein klar definiertes, abgegrenztes Vehikel ist, das auch, ich sag mal, identifizierbar ist und das Geld nicht irgendwo verwurschtelt wird, dann halte ich das auch für vertretbar.
Zum Abschluss, wenn du dir aussuchen dürftest, eine Maßnahme dürftest du nach der Bundestagswahl sofort umsetzen lassen, unabhängig von jeglichen Mehrheiten, du dürftest völlig frei entscheiden. Was wäre das?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, das Wichtigste, aber das kann ich leider nicht auf eine einzelne Maßnahme zuspitzen, das Wichtigste wäre wirklich, dass wir uns mal von jeder Menge unserer Regulierungsfesseln oder dem, was man so landläufig als Bürokratie nennt, befreien. Dass wir wirklich, sagen wir mal, Verwaltungsvorgänge wieder entschlacken, da auch auf Kriterien, auf Verfahrensschritte und so weiter ziehen, einfach damit wir immer wieder schneller werden, damit Projekte bei uns nicht von vornherein auf Jahrzehnte angelegt werden müssen, die man anderswo in ein paar Jahren verwirklicht. Ich glaube fast, das ist das Allerwichtigste. Aber das ist eben etwas, das werde ich nicht mit einem Zauberstab herbeiführen können, weil dazu muss man wirklich in das Dickicht rein und da Ordnung schaffen. Von den Maßnahmen, die wirklich, ich sag mal, für sich isoliert betrachtet auch sagen kann, die wollen wir entsprechend umsetzen, glaube ich in der Tat, dass eine vernünftige, gute Steuerreform das Wichtigste ist. Ja, unser Podcast heute war, glaube ich, auch schon wieder ein Spiegelbild der Problematik in diesem Wahlkampf. Wenn wir mal im Nachhinein draufschauen, haben wir den Löwenanteil wieder über mehr oder weniger auch Wahlkampftaktik oder dann noch über die Frage des Umgangs mit dem spezifischen Thema Migration gesprochen. Und das ist ja das, was wir auch in der allgemeinen Diskussion wahrnehmen. Und die wirklichen Probleme, da gibt es außer der wirtschaftspolitischen Situation Deutschlands ja noch ein paar weitere. Die wirklichen Probleme haben wir eigentlich gar nicht oder nur noch am Rande thematisiert. Und das würde ich mir vielleicht am meisten wünschen, dass wir nach der Wahl uns mal wieder auf die wirklich drängenden Probleme in der Sache konzentrieren.
Wir im Podcast oder auch...
Im Podcast sowieso, das kriegen wir hin, aber dann auch in der tatsächlichen Politik. Ja. Aber das werden wir hier im Podcast bestimmt weiter kommentieren.
Das machen wir und auf jeden Fall bleiben wir fröhlich und wir wünschen eine gute Zeit und danke fürs Zuhören.
Euch allen auch. Alles Gute.